Info 3 Abend.
Der Sturm auf Tripolis. Um die libysche Hauptstadt wird weiter gekämpft. Wo Muammar Gaddafi ist, weiß man nicht. Bauboom in der Schweiz. Im letzten Jahr wurde deutlich mehr Geld fürs Bauen ausgegeben. Und wie bequem pendelt man in Zukunft? Die SBB zeigt ihre neuen Bahnwagen. Das Wetter: morgen meist sonnig bei rund 33 Grad, in den Bergen und im Jura lokal Gewitter. Am Mikrofon Andrea Abbühl und Stefan Wüttrich mit den Nachrichten.
In der libyschen Hauptstadt Tripolis haben die Rebellen das Gebäude des Staatsfernsehens eingenommen. Der ganze Gebäudekomplex sei in den Händen der Aufständischen, sagten Mitarbeiter des Senders. Ansonsten ist die Lage in Tripolis unübersichtlich. Es gibt Berichte, wonach die Kämpfe zwischen Rebellen und Gaddafi-Soldaten abflauten. Allerdings melden etwa BBC und CNN heftige Kämpfe, insbesondere bei der Residenz von Muammar Gaddafi. Wo sich dieser aufhält, ist weiterhin unklar. Auch die Aufständischen hätten keine Kenntnis davon, sagte der Chef des libyschen Übergangsrates dem arabischen Fernsehsender Al Arabiya. Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay, fordert von Syrien ein sofortiges Ende der Gewalt. Der Internationale Strafgerichtshof müsse die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien ahnden, sagte Pillay zur Eröffnung der Sondersitzung des UNO-Menschenrechtsrats in Genf. Trotz der Reformversprechungen und Zusicherungen für ein Ende der Militäreinsätze von Präsident Assad gehe die Unterdrückung weiter, sagte die UNO-Hochkommissarin. Durch den neuen Gotthard-Eisenbahntunnel sollen definitiv schon Ende 2016 die ersten Züge fahren, also ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Alle Beteiligten hätten ihre Terminpläne aufeinander abgestimmt, teilte das Bundesamt für Verkehr mit. Sämtliche Arbeiten würden auf Ende 2016 ausgerichtet und es sei realistisch, den Betrieb dann aufzunehmen. Mit dem Gotthard-Basistunnel soll sich die Fahrzeit zwischen Zürich und Mailand um eine Stunde auf 2,5 Stunden verkürzen. Und auf der Gotthard-Achse sollen deutlich mehr Güterzüge fahren können. In der Schweiz wurde im letzten Jahr deutlich mehr gebaut als in den Vorjahren. Die Ausgaben für Bauten stiegen um 4,5% auf 57 Milliarden Franken. So stark seien die Bauausgaben seit 2005 nicht mehr gestiegen, teilt das Bundesamt für Statistik mit. Insbesondere sei mehr in Neubauten investiert worden. Auch in diesem Jahr würden die Bauausgaben voraussichtlich ansteigen. Ein dänisches Gericht hat 11 Greenpeace-Aktivisten verurteilt, weil sie 2009 den Klimagipfel von Kopenhagen gestört hatten. Die Aktivisten werden mit 2 Wochen Haft auf Bewährung bestraft und die Organisation Greenpeace muss eine Geldstrafe von 11.000 Franken zahlen. Zu den verurteilten Aktivisten gehören 2 Schweizer und 9 Personen aus Spanien, Norwegen und den Niederlanden. In der Schweiz gibt es diesen Sommer besonders viele Wespen, vor allem wegen des milden Frühlings und des frühen Sommers. Die Hauptflugzeit stehe allerdings noch bevor. Wenn die Trauben reif seien, werde es noch mehr Wespen geben, sagte der Geschäftsführer der Umweltorganisation Pro Natura, der Nachrichtenagentur SDR. In der Schweiz war es heute an vielen Orten so heiß wie noch nie in diesem Jahr. In Basel und Chur erreichte die Temperatur laut SF Meteo 35 Grad. Am heißesten war es am Nachmittag in Sitten im Kanton Wallis mit 36,8 Grad. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 5.162 Punkten plus 1,3%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 10.937 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 13,28 gehandelt, der Dollar zu 78,74 Rappen.
Info 3 Abend. Die Themen.
Was passiert im umkämpften Tripolis? Wir fassen die Nachrichten aus der libyschen Hauptstadt zusammen. Dann, was, wenn Gaddafi tatsächlich weg ist? Wir haben Reaktionen aus verschiedenen Hauptstädten. Und
wir treffen in Zürich Hauptbahnhof ein.
Adieu, alter Intercity. Wir stellen Ihnen die neuen Doppelstockzüge der SBB vor. Dort gibt's viel Stauraum und freischwebende Sitze. Mehr dazu nach Wetter und Verkehr.
Heute Abend und morgen scheint meist die Sonne. Morgen gibt es erneut mehr als 30 Grad. In den Bergen und im Jura sind örtlich Gewitter möglich. Der Rest 3 Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. Stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung in der Region Zürich. Auf der 1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und Zürich-Affoltern. Und Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern. Folglich auch auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Limmataler Kreuz stockender Verkehr.
Info 3 Abend.
Alle schauen jetzt nach Tripolis. Was dort genau passiert, wo Muammar Gaddafi ist und ob die Rebellen wirklich große Teile der Stadt erobert haben, das alles ist unklar. Martin Durre hat sich einen Überblick über die Fakten verschafft.
Heftiger Widerstand, tagelange Gefechte, das erwartete man, als die Rebellen noch 2 Dutzend Kilometer vor Tripolis standen. Und dann ging plötzlich alles ganz schnell. In der Nacht auf heute überstürzten sich die Ereignisse. Der italienische Reporter Pietro Del Re von der Römer Tageszeitung La Repubblica schildert den Vormarsch auf der Website seines Blattes. Die Rebellen hätten von 2 Seiten her gleichzeitig angegriffen.
I ribelli sono entrati a Tripoli da più fronti, evidentemente preparati e armati dalle potenze della NATO.
Die Aufständischen wurden von der NATO unterstützt. Sie wurden von ihr vorbereitet auf diese Operation und auch bewaffnet, sagt der italienische Reporter. Das lief viel professioneller ab als zu Beginn des Krieges. Auch eine andere Beobachterin glaubt, die NATO habe eine Hauptrolle gespielt. Maram ist Franco-Libyerin und wohnt seit 2 Jahren in Tripolis.
Sans l'OTAN, on n'y serait jamais arrivé. Ils ont ouvert le chemin. De toute façon, il y avait une.
Ohne die NATO wären die Rebellen nie in Tripolis angekommen, sagt die junge Frau gegenüber France Info. Die westlichen Verbündeten hätten den Truppen des Aufstands förmlich den Weg geöffnet. Ein Gaddafi-Sprecher beschimpfte die Angreifer darum als Schwächlinge und Feiglinge, die ohne die westliche Militärmaschine im Sand stecken geblieben wären. Als die Rebellen im Zentrum von Tripolis angekommen waren, strömten die Menschen auf die Straßen und feierten den Sieg, der noch gar keiner war. Im Festtaumel hätten die Rebellen erklärt, sie kontrollierten die ganze Stadt.
Tripoli è peggiorata rispetto a ieri sera, dove sulla folla dell'entusiasmo i ribelli avevano dichiarato di aver il completo controllo della città.
Offensichtlich sei das aber nicht so, erklärt Pietro Del Re. Es gebe Widerstand. Militärkolonnen des Regimes sollen Richtung Zentrum aufgebrochen sein und Anhänger des Diktators hätten in die Menge geschossen. Andere Beobachter melden, aus dem Hauptquartier Gaddafis seien Panzer gerollt, um die Rebellen aufzuhalten. Am Mittag noch erklärte ein Sprecher der Aufständischen, die Lage sei noch sehr unstabil und unsicher. Der Enthusiasmus vom Vorabend war vorbei. Das Volksfest aber nicht ganz, scheint es. Die Flaggen der Aufständischen wurden vielfach gehisst. Rot, schwarz, grün. Auf diesen Moment hatten die Menschen gewartet, an ihn hatten sie geglaubt.
Les drapeaux, on a tous été acheter des morceaux de tissu sur le long de ces 6 mois.
Während 6 Monaten haben wir Stoffstücke in diesen Farben gekauft, erzählt Maram, die junge Franco-Libyerin. Jede Farbe habe man einzeln gekauft, damit nicht auffalle, welche Absicht hinter dem Kauf stand. Ein starker Ausdruck der Hoffnung während des Krieges mit seinen vielen Rückschlägen. Jetzt scheint das Ziel in Griffweite, aber die Gefahren sind immer noch groß.
Martin Durre. Die Schlacht um Tripolis ist noch nicht endgültig geschlagen und dennoch beschäftigen sich zu Recht bereits alle mit der Frage, was nun, was soll aus Libyen nach Gaddafi werden? Einig sind sich viele westliche Regierungen, man bleibt in der Verantwortung auch nach dem Sturz des Gaddafi-Regimes. Doch große Fragezeichen gibt es, wenn es darum geht, wie diese Verantwortung konkret aussehen soll. Fredrik Steiger berichtet.
Noch ist der Jubel verhalten, aus guten Gründen. Denn noch fehlen jegliche gesicherte Informationen, dass Muammar al-Gaddafi Libyen verlassen habe, verhaftet oder getötet worden sei. Doch die Erleichterung in vielen Hauptstädten ist mit Händen zu greifen. Sogar in Moskau und Peking, wo man den Militäreinsatz der Anti-Gaddafi-Allianz scharf kritisiert hat, heißt es nun, der Machtwechsel müsse möglichst zügig erfolgen. Überaus zufrieden äußert sich Frankreichs Außenminister Alain Juppé. Sein Land trug neben Großbritannien die Hauptlast des NATO-Engagements gegen Gaddafi. Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle meint gar,
Das sind historische Stunden für Libyen, aber auch für die Welt.
Etwas vorsichtiger tönt es noch seitens der USA. Deren UNO-Botschafterin in Genf, Eileen Chamberlain Donahue, warnt:
Gaddafi has made manifest his brutality against his people.
Man müsse vorläufig weiterhin aufpassen. So oft in den vergangenen Monaten habe Gaddafi seine Brutalität bewiesen. Während die Genugtuung über das absehbare Ende verständlich ist, ist offenkundig, wie wortkarg man vielerorts bei der Frage, was nun wird. Niemand scheint klare Vorstellungen zu haben, wie jetzt aus den Trümmern der Gaddafi-Diktatur ein funktionierender neuer Staat entstehen soll. Bei der NATO, die maßgeblich zum Erfolg der Rebellen beitrug, scheint man froh, bald Verantwortung abgeben zu können. Zwar verspricht Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen, man werde den Militäreinsatz nicht sogleich beenden, vielmehr wachsam bleiben, falls es noch weitere Bluttaten gebe. Aber, betont er,
that transition must come peacefully. It must come now.
Der Übergang müsse jetzt beginnen, und zwar vom libyschen Volk bestimmt und gesteuert. Auch EU und UNO versprechen glaubwürdig Hilfe. Doch welche genau, wie und wann? Klar ist, dass Libyen langfristig keine materielle Unterstützung braucht. Wenn der Ölexport wieder anläuft, vermutlich in einigen Monaten, wird es erneut ein reiches Land sein. Doch kurzfristig ist vieles im Argen, räumt Mahmoud Nakua, der neue libysche Chargé d'Affaires in London, ein.
In the next few days we may be facing some difficulties
because eine Revolution ohne Probleme, das gebe es nicht. Dennoch verspricht er enthusiastisch:
Today we start to rebuild Libya as a promised country.
Heute fangen wir damit an, aus Libyen ein gelobtes Land zu machen. Bis dahin ist aber noch enorm viel nötig. Nothilfe dort, wo gekämpft wurde, Beratung, Staatsaufbau, Schaffung von Sicherheit, Schaffung neuer, allenfalls gar demokratischer Strukturen.
Info 3 Abend.
Der Run auf die Bahn ist ungebrochen. Immer mehr Menschen reisen mit der SBB und deshalb schafft die SBB gleich 59 neue Doppelstockzüge für 2 Milliarden Franken an. Die große Frage für die Zugdesigner: Was müssen neue Doppelstockwagen alles anbieten? Wie formt man den perfekten Sitz? Hat es genug Platz fürs Gepäck? Heute hat die SBB viele dieser Fragen beantwortet und einen Modellzug vorgestellt im Maßstab 1:1. Klaus Ammann.
Die Holzmakette sieht von außen aus wie ein richtiger Zug. Und ebenfalls erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass dieser ein bisschen weniger rot und schwarz, dafür mehr weiß trägt. Martin Bölsterli ist selbstständiger Innenarchitekt und Industriedesigner und er selbst betritt täglich mehrmals einen Zug.
Das ist nicht höher geworden, hä?
1,95 Meter Standard. Auch die Sitze im neuen Zug sehen aus wie gehabt.
Es sind weniger weich.
Dass die Tische und Wände in der ersten Klasse mit einem Holzimitat überzogen sind, das stört den 37-jährigen Designer.
Mir erscheint jetzt diese Längsmaserierung zusammen mit den gepunkteten Sitzen ein bisschen wild. Zumal ein moderner Zug mit 200 Stundenkilometer durch die Gegend fährt, da gibt es beim Fenster genügend zu gucken, als dass ich im Innenraum noch viel auffälliges Design sehen will.
Allen kleineren Einwänden zum Trotz, Martin Bölsterli, gefällt der neue Zug. Und er ist überzeugt, dass sein Design Bestand haben wird.
Um etwas zu schaffen, ein Zug, der in Bewegung ist, der 20, 30 Jahre ein aktuelles Design hat, das, denke ich, sind hier Ansätze vorhanden. Und hoffe ich, dass man im Detail sich da nochmals genügend Gedanken macht, um in diesem Sinne ein nachhaltiges Design zu schaffen.
Janine Piu, die bei den SBB für den Personenverkehr verantwortlich ist, ist selbstverständlich begeistert vom Aussehen des neuen Zuges. Sie betont aber, dass dieser nicht nur schön sein müsse.
Der muss ganz viele Dinge erfüllen. Er muss vor allem die nötigen Sitzplätze bringen, die wir brauchen. Wir brauchen 40% mehr Sitzplätze bis ins Jahr 2030. Ein Großteil dieser Sitzplätze wird dieser Zug uns liefern.
Und der Zug bringe auch Entlastung in einem der kritischsten Bereiche des bisherigen Doppelstöckers. Beim Gepäck, sagt Janine Piu.
Da haben wir so gemacht, dass unter den Sitzen, dass es keine Stützen mehr gibt, sodass der ganze Platz unter den Sitzen eigentlich für das Gepäck da ist. Das wird eine deutliche Entlastung in diesem Bereich geben.
In jedem Wagen gibt es zudem Platz für 2 Fahrräder oder Kinderwagen. An schönen Sommertagen wird es da wohl auch in Zukunft noch eng. Ein Zug sei eben immer ein Kompromiss zwischen den unterschiedlichsten Bedürfnissen, erklären die Verantwortlichen. Immerhin hätten sie rund 1000 Feedbacks vom Reinigungspersonal über die Passagiere bis zu den Lokführern versucht umzusetzen. Schon nächstes Jahr werden die ersten neuen Doppelstöcker auf Schienen zeigen können, ob sie den vielen Anforderungen effektiv genügen.
Info 3, Nachrichten und Hintergründe auf DRS3 Virus und DRS4 News und auf dem Netz unter drs.ch. Redaktionen am Mikrofon Andrea Abbühl.